Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Römer 10, Vers 13. Ist allerdings ein Zitat aus dem Alten Testament, Joel 3, Vers 5. Und wir haben uns die letzten Male damit beschäftigt, wie Gottes Name sich noch weiter ausdrückt, um es mal so zu sagen. Also Gottes Name, Jahwe, ich bin der ich bin, ich bin das, was du brauchst, ich bin für dich da, ich bin da und alles Mögliche. Und da haben wir die letzten Male halt schon die verschiedenen Namen durchgenommen, ich bin der Herr, dein Versorger. Ich muss gerade selber wieder im Kopf durchgehen, was es war. Der Herr, dein Heer, der Herr ist unser Heerbann, also wenn wir den Krieg ziehen im geistlichen Sinne. Der Herr ist Friede. Und Friede nicht nur, wenn die Waffen schweigen, sondern Frieden bedeutet viel mehr. Frieden bedeutet auch Wohlstand, Wohlergehen, dass alles mit drin ist. Auch Gesundheit. Passt zum Thema heute. Dann hatten wir, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Dass nicht wir aus dem, wie wir dastehen vor Gott, zu ihm kommen müssen, sondern dass wir uns auf seine eigene Gerechtigkeit berufen können. Dass wir sagen, okay, du hast mir durch Jesus die Gerechtigkeit gegeben und darum kann ich auch bei dir ankommen und tatsächlich auch Dinge einfordern. Dann hatten wir beim letzten Mal, der Herr ist da. Einfach nur, Gott ist da. Er ist unter uns. Eben sogar, wo zwei oder drei nur versammelt sind, ist Jesus mitten unter uns. Also in seinem Namen versammelt und jeder von uns einzeln ist ja auch Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, auch da ist Gott. Da bin ich in der biblischen Reihenfolge vorgegangen, vom hebräischen Kanon her. Deswegen kommen die Psalmen noch, das ist beim nächsten Mal. Außer bei dem heutigen, den habe ich weiter nach hinten geschoben. Allein schon, weil ich mich noch in das Thema mehr reinarbeiten wollte. Das wäre jetzt nämlich eigentlich Nummer 2. Israel kommt gerade aus Ägypten. Ägypten ist ein Bild für die Welt. Dort sind sie erlöst worden aus der Sklaverei. Sklaverei ist in der Bibel ein Bild für die Sünde. Zumindest die Art von Sklaverei. Sie waren unter dem Einfluss der Götzen, der Dämonen, davon schreibt Paulus im Korintherbrief, dass Götzen nicht einfach nur nichts sind, sondern eigentlich, dass da Dämonen hinterstecken. Und auch der Pharao war hinter ihnen her. Der Pharao ist in diesem ganzen Bild ein Bild für den Teufel. Gott hat sie aber herausgeholt durch das Blut des Lammes, das an die Türen gestrichen war. Sie haben das Lamm gegessen. Und dadurch ist dann der Todesengel bei ihnen vorbeigezogen und sie sind befreit worden. Sie sind ans Rote Meer gekommen, ans Schilfmeer und sind dadurch auch als Rettung, nämlich vor dem Pharao. Also, und Paulus schreibt in 1. Korinther 10, dass der Durchzug durchs Schilfmeer ein Bild für die Taufe ist, wodurch sie gerettet wurden vor dem Zugriff des Pharao. Jetzt sind sie in der Wüste. Sie haben gerade gefeiert, dass die Ägypter ersoffen sind und dass sie ganz klar wissen, den Weg können wir sowieso nicht mehr gehen, da gibt es kein Zurück mehr und die Ägypter kriegen uns auch nicht mehr, weil die alle auf dem Grund des Meeres liegen. Und dann heißt es, Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer, also ist jetzt 2. Mose 15, ab Vers 22. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Mara heißt bitter. Daher kommt übrigens dann Miriam und auch der Name Maria. Denkt man sich nicht bei dem so süßen Namen Maria, dass es was Bitteres eigentlich sein soll. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Also, kurz dazu. Mal wieder ein Bild von Jesu Erlösungswerk für uns. Wir kommen an irgendeinen Ort und plötzlich ist alles uns bitter. Also das Wasser, das wir vorfinden, ist nicht ordentlich, also wo auch immer etwas Bitteres sein kann, auf der Arbeit, in der Familie oder im persönlichen Leben durch irgendwelche Schicksalsschläge. Das Wasser ist bitter, es tötet mich. Das Wasser ist krank. Also das, was mich eigentlich versorgen sollte, ist krank und tötet mich jetzt. Was macht Mose? Er schreit zum Herrn und Gott zeigt ihm ein Holz. Er sagt, es heißt nicht, Gott brachte ihm ein Holz, sondern er zeigte es ihm. Das war schon da. Und das Holz ist in der Bibel, im Alten Testament, immer ein Bild für das Kreuz. Was soll Mose machen? Er soll das Kreuz hineintun in das Wasser. Und das Wasser wird süß und alle können leben davon. Aufgrund dieser Geschichte heißt es dann weiter, dort gab er ihnen Gesetz und Recht und prüfte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Wenn man es noch wörtlicher übersetzt, ist es, ich bin der Herr, der dich heilt oder der dich gesund macht. Gott gibt seinem Volk diese Zusage. Das ist so ganz typisch für die damalige Zeit, wenn man Verträge gemacht hat. Wenn, dann. Wenn ihr das macht, dann mache ich das. Wenn ihr das nicht macht, dann mache ich das nicht. Und Gott sagt seinem Volk, wenn ihr auf meine Stimme hört. Also das, was Gott sagt, tun. Wenn wir tun, was recht vor ihm ist, das Wort im Hebräischen heißt so viel wie aufrecht. Also das, was gerade ist. Nicht irgendwelche krummen Dinger, sondern geradlinig voraus. Und merken auf seine Gebote, also gucken, was hat Gott gesagt in seinen Geboten und halten alle seine Gesetze. Da kommt dann der Haken. Also alles, was Gott gesagt hat, dem gehorchen, drauf merken und so weiter und alles einhalten. Dann gibt es keine von den Krankheiten auf den Ägyptern. Warum? Weil Gott sagt, ich bin der Herr, der dich heilt. Falls ihr den hebräischen Begriff wissen wollt, Yahweh Rofecha. Aber das wird nicht nachgeprüft. Das Wort Rapha heißt heilen, das kommt im Namen Raphael vor. Also Raphael heißt Gott heilt. So. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, ich bin der Herr, der dich heilt. Und ich glaube, mit dem Punkt hatten wir zumindest nicht so viele Probleme, dass wir wissen, Gott kann heilen. Das zeigt er durch die ganze Bibel hindurch. Das Nette ist, die Beispiele, die ich jetzt erstmal mir rausgesucht habe, stehen alle in 4. Mose drin. 4. Mose 12, Miriam und Aaron proben den Aufstand gegen Mose. Miriam wird deswegen aussätzig. Mose schreit zum Herrn, Miriam wird wieder gesund. Ein paar Kapitel später, das ganze Volk rebelliert, weil sie nicht ins verheißene Land dürfen. Aufgrund eigener Schuld. Und weil sie sagen, ja, Mose und Aaron, die haben uns darum gebracht und so weiter. Es kommt eine Plage ins Lager. Mose sagt zu Aaron, einem Bild, also Aaron in seinem Amt als hoher Priester, auch ein Bild für Jesus. Du nimmst jetzt Feuer vom Altar, dort wo das Gericht passiert ist, eben Hinweis aufs Kreuz, nimmst das Ding und läufst nimmst es in eine Gebetspfanne hinein mit Räucherwerk und stellst dich mitten hinein und das Volk. Und die Leute, die auf der einen Seite von Aaron stehen, die sterben noch an der Krankheit, die auf der anderen Seite sterben nicht. Dann, am Ende der Wüstenzeit, das Volk fängt wieder total an zu murren. Neue Generation, trotzdem sind sie noch genauso wie die alte Generation. Fangen an zu murren, hast uns hierher geführt, damit wir sterben. Also, nur, dass ihr mich nicht falsch versteht, ich kann das genauso gut. habe mich am Wochenende wieder mal dabei erwischt. Was macht Gott? Er schickt feurige Schlangen ins Lager, die beißen die Israeliten. Sie sagen, okay, wir haben gesündigt, bitte hilf. Mose soll diese Schlange machen. Eine Schlange, auch aus dem gleichen Material. Sind noch Wortspiele mit drin zu den Schlangen und dem Metall und so weiter. Und wer auf diese Schlange guckt, auf dem Pfahl oder auf dem, die aufgerichtet ist, der wird leben. Der wird gesund. Das sind die Beispiele aus 4. Mose. Und dann werden für die Zeit der Israeliten in der Wüste auch noch Dinge in den Psalmen beschrieben. Psalm 105 heißt es zum Beispiel in Vers 37, also ich gucke jetzt, dass ich die Bibelstellen immer sage, dann könnt ihr es nachlesen, wenn ihr es hört. Psalm 105, Vers 37 heißt es, er führte sie heraus mit Silber und Gold, also mit großen Schätzen. Und es war kein Gebrechlicher unter ihnen, kein Kranker unter dem ganzen Volk Israel, als sie rausgegangen sind aus Ägypten. Also, sie haben das Passamahl gegessen. Es hat ein Pastor mal beschrieben, den ich gehört habe, er hat sich so vorgestellt, also alles isst und Opa isst dann noch, isst vom Passalamm. Und spätestens beim Durchgehen durch die Schwelle, wo das Lammesblut drüber ist, richtet sich Opa plötzlich auf und ist wieder völlig gesund. Dann noch ein anderer Psalm, Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und errettete sie, dass sie nicht starben. Das ist auch auf die Zeit der Wüstenwanderung. Dass Gott extra sein Wort hineingeschickt hat und sie dadurch geheilt hat. Also, das ist erstmal ein paar Beispiele. Ja, ein ganz tolles Beispiel noch, 2. Könige 5, Naaman, der sich dann ja im Jordan 7-mal waschen soll. Und der wird auch geheilt. Also es ist den Israeliten klar, es ist sogar den Heiden drumherum klar, der Gott Israels kann heilen. Übrigens im Gegensatz zu den Ägyptern, die waren zwar super weit entwickelt in der Medizin nach dem damaligen Stand, heute schütteln wir nur den Kopf darüber, aber die waren halt total weit entwickelt, das Beste auf dem Markt und Gott sagt, die können es aber nicht. Das kann nur ich. Als Kontrast. So, Gott hat die Möglichkeit. Gott kann. Jetzt ist aber das Blöde. Kennt ihr wahrscheinlich, also typischer Männerhumor. Die Frau fragt, kannst du mir das Salz geben? Und der Mann sagt, ja. Er hat die Frage damit beantwortet. Er kann. Macht er es dann auch? Das ist die andere Frage. Wenn er es nicht macht, dann will er es nicht. Das ist jetzt nämlich dann das, also Gott kann heilen, keine Frage. Will er das denn? Das ist nämlich manchmal so dieses, ja, wenn ich jetzt zu Gott bete, will er das überhaupt? Weil vielleicht will er ja auch, dass ich krank bin. Und wir fangen an zu überlegen, haben dann gerade Paulus im Sinn, der kommt auf alle Fälle auch nochmal dran. Was sollen wir da jetzt draus machen? Also, ich versuche euch jetzt zu überzeugen, aber ich hoffe, dass es nicht meine eigene Logik ist, sondern die Logik der Schrift. Und ich muss mich selber auch noch weiter überzeugen, dass es tatsächlich Gottes Wille ist, uns zu heilen. Können wir zum einen daran sehen, wie Gott uns schon geschaffen hat. Wenn ich mir aus Versehen in den Finger schneide, wenn ich Zwiebeln klein mache, dann weiß ich, ich werde nicht sterben daran. Warum? Weil Gott es in meinen Körper hineingelegt hat, dass der wieder heilt. Vielleicht muss ich ein bisschen nachhelfen. Ich muss vielleicht ein Pflaster draufpacken, muss vielleicht noch eine Salbe drauf tun. Aber mein Körper hat zum Großteil die Möglichkeit, dass er heil wird. Wenn der Körper es nicht alleine schafft, kann es auch noch Hilfe geben durch Medikamente, durch Ärzte oder was auch immer. Das ist Gottes eine Variante, er heilt auf natürliche Weise. Dann kann er auf übernatürliche Weise handeln, dass eine Krankheit irgendwie nicht, also zumindest vom Anschein her nicht zu heilen ist, aber sie wird doch wieder heil. Und dann gibt es noch wunderbar, also dass Gott tatsächlich ein Wunder tut. Ich hoffe, das erkläre ich hinterher noch mal ein bisschen besser. Woran erkennen wir, dass Gott auch heilen möchte? Dass er das auch in das Erlösungswerk hineingetan hat? Also einmal schon an dem Kontext, dass er das Holz damit hineinbringt, dass das Wasser wieder heil wird, dass das Wasser gesund wird und uns dann direkt dann durch die Israeliten auch sagt, guckt mal, das kann ich auch bei euch. Und er sagt eben, wenn ihr das alles tut, kriegt ihr keine Krankheiten. Warum? Weil ich heilen kann. Weil ich der Herr, dein Arzt bin, der Herr, der dich gesund macht. Dann zum Beispiel eben diesen einen Vers aus Psalm 127, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Wenn Gott schon sein Wort gesandt hat und die Israeliten gesund gemacht hat und wir haben dasselbe Wort, können wir eigentlich davon ausgehen, dass das Wort auf die Israeliten die gleiche Wirkung haben sollte, wie wir bei uns. Psalm 119, Vers 25. Meine Seele liegt im Staube. Erquicke mich durch dein Wort. Und dieses Wort erquicken im Hebräischen kann man auch übersetzen mit mach mich lebendig oder auch mach mich gesund. Also ist ein anderes Wort als das Rafa, aber steckt das gleiche drin. Mach mich gesund durch dein Wort. Oder Sprüche 4, Vers 20 bis 22. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus deinen Augen kommen. Behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe. Da gibt es gleich eine Anekdote dazu von einem Bruder, der das tatsächlich ernst genommen hat. Derek Prince heißt er. Bin mir gerade nicht sicher, ob der noch lebt, aber auf alle Fälle. Der hat Medikamente genommen für etwas, das ihm bei einer Krankheit und hat dann gemerkt, das bringt irgendwie nichts. Dann hat er diese Verse gelesen und plötzlich gewusst, das ist was für mich. Und hat tatsächlich dann immer, wo an den Stellen im Tag, wo er die Medikamente nehmen sollte, Gottes Wort zu sich genommen. Bin mir gerade nicht sicher, ob er einfach nur gelesen hat, ob er das vor sich hingekaut hat, wie ich das ja in meiner letzten Predigt gesagt habe, mit dem Wiederkäuen. Oder wie genau auch immer, aber auf alle Fälle dadurch, dass er statt der Medizin das Wort Gottes als Medizin genommen hat, ging es ihm besser und er wurde tatsächlich gesund. Weil er das im Glauben ergriffen hat und gesagt hat, das mache ich so. Dann auch noch ein ganz toller Vers, Psalm 80, Vers 4. Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Also so werden wir gesund. Das Interessante ist, das hebräische Wort da ist das Wort Yasha. Das ist jetzt für euch vielleicht ein bisschen komisch, aber also das Wort Yasha steckt auch im Namen Jeshua drin. Und das ist die hebräische Variante für Jesus. Und was heißt Jesus? Der Herr rettet. Also rette mich, also lass leuchtenden Antlitz, so werden wir gerettet, aber auch lass erleuchtenden Antlitz, so genesen wir, so werden wir gesund. Also diverse Sachen, die Gott uns schon mal sagt an der Stelle. Jetzt ist das Problem. Nicht nur, dass Gott die Möglichkeit gibt, wenn ihr das macht, dann, sondern das ist auch ein Problem. Wenn ihr auf die Stimme des Herrn hört, tut, was recht ist, auf seine Gebote achtet und alle seine Gesetze haltet. Düdüm. Super, schaffen wir nicht. Gut, können wir es lassen. Also. Aber das Gute ist zu wissen, Gott weiß das ja. Und auch bei den anderen Sachen. Also es gibt gerade in den fünf Büchern Mose so viele Verheißungen, die aber an ein Wenn geknüpft sind. Es gibt auch noch wesentlich mehr Verheißungen. Es hat jemand mal gezählt, dass 3000 Verheißungen in der Bibel sind. Jemand anders hat mal 5000 gezählt. Ich habe nicht nachgezählt. Könnt ihr gern machen. Aber das Problem ist bei den Verheißungen, wie zum Beispiel bei dieser, wenn eine Verknüpfung dran ist, eine Bedingung dran geknüpft ist, schaffe ich nicht. Zum Glück gibt es 2. Korinther 1, Vers 20. Da heißt es von Jesus, in ihm ist auf alle Gottes Verheißungen das Ja. Also, wenn dann Wenn steht, kann ich ganz sicher sein, Jesus hat dieses Wenn erfüllt. Gucken wir mal. Wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, hat Jesus definitiv gemacht. Wenn du tust, was recht ist, kann man eindeutig sagen, das Volk hat über Jesus ganz klar gesagt, das ist in Markus 7, ganz am Ende des Kapitels, er hat alles wohl gemacht. Und dann beschreiben sie seine Heilungswunder vor allem. Also, das ganze Volk kann bestätigen, er hat es gut gemacht, super, perfekt. Wenn du auf seine Gebote achtest, das macht Jesus auch eindeutig, er weist auch darauf hin, auch das Gesetz und die Propheten werden nicht hinfallen, Jesus ist gekommen, es zu erfüllen, und da haben wir das andere nämlich auch noch, alle seine Gebote halten. Haben wir nicht geschafft, aber Jesus hat es geschafft. Und dann ist dieses wunderbare Geheimnis, in Jesus Christus zu sein. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. In Jesus habe ich alle Verheißungen, die Gott versprochen hat. Auch das. Also, super. Noch eine ganz tolle Bibelstelle, die kennt ihr bestimmt. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wirst wieder jung wie ein Adler. Und das Interessante ist, dass Gott David das so in den Mund gelegt hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Es gibt Leute, die versuchen, das auseinander zu klambüstern. Ich krieg's nicht hin. Weil wenn da steht, der dir all deine Sünden vergibt, ist eindeutig, das stimmt. Und das können wir auch bezeugen. Und heilt all deine Gebrechen. Okay. Alle Sünden vergeben, alle Gebrechen heilen. Ich kann nicht bei dem einen sagen, das hat er gemacht, aber das andere hat er nicht gemacht. Also beziehungsweise das eine macht er, das andere macht er nicht. Wenn es bei beiden steht, er macht's. Das Problem ist, wenn es dann im Kopf ist, geht's ja schon mal. Aber das Blöde ist, es muss ins Herz runterrutschen. Aber dass schon mal an der Stelle wieder klar ist, da ist dieses Anliegen da. Gott möchte das tun. Etwas, was jetzt auf den ersten Blick nicht direkt damit zu tun hat, aber Salomo betet, als der Tempel eingeweiht ist. Und da betet er unter anderem, wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr mein Gott, damit du hörest das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet, und wollest erhören das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein. Da sagt Salomo, hier ist die Verbindung vom Tempel in den Himmel. Und wenn jemand hier betet im Tempel, dann hör es doch bitte. Und sei tatsächlich gnädig, sei barmherzig und tu, um was du gebeten wirst. Und Gott bestätigt das hinterher auch noch. Und der Tempel ist eben ein Bild für die Gemeinde. Durch Raum und Zeit, die Gemeinde vor Ort, die Gemeinde beziehungsweise der Tempel, der jeder einzelne Christ ist. Das hat es auch zu tun mit dem im Namen Jesu beten, aber das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs. Allerdings, da steckt eben auch drin die Heilung. Hannah war unfruchtbar. Und wo hat sie gebetet? Nicht beim Tempel, aber beim mobilen Tempel, bei der Stiftshütte. Und da ist ihr Gebet erhört worden. Also, Gott kann und er will. Er gibt den Leuten diese Möglichkeit. Gut, das ist jetzt alles Altes Testament. Und es da kann man jetzt tatsächlich auch sagen, okay, ja, wir leben halt nicht mehr im Alten Testament, wir leben im Neuen Testament. Jetzt gucken wir erstmal ins Neue Testament hinein, in die Zwischenzeit. Nämlich als Jesus da war, war ja eigentlich noch Altes Testament, weil er den Bund ja noch nicht geschlossen hat. Aber was finden wir da? Jesus kommt von seiner Versuchung wieder. Das ist Matthäus 4. Und da heißt es dann, er predigte, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Hatten wir beim letzten Mal, könnt ihr nochmal nachhören. Also, dass Gott tatsächlich da ist und alles Mögliche passiert. Und was macht er? Er lehrt sie vom Reich, er predigt und er heilt die Kranken. Also er legt die Grundlage für das durch seine Lehre, er predigt, er zeigt ihnen, wie das konkret anzuwenden ist und er heilt. Er setzt das konkret um. Und nachdem Jesus dann seine Bergpredigt gehalten hat, das ist Matthäus 5 bis 7, heißt es, er kommt runter von dem Berg und ein Aussätziger kommt auf ihn zu und sagt zu ihm, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Übrigens das einzige Mal, dass jemand in Frage stellt, dass Jesus jetzt will, in der Bibel. Jesu Antwort ist nicht, jetzt hau ab, sondern Jesu Antwort ist, ich will, sei rein. Er sagt dem Mann zwar, dass er es nicht weitersagen soll, sondern dass er sich einfach bei den Priestern zeigen soll. Das Blöde ist, dadurch kann Jesus sich nirgendwo mehr ordentlich zeigen. Aber daraufhin heißt es immer wieder, alle Kranken, die zu ihm kamen, hat er auch gesund gemacht. Er hat auch stellvertretend gesund gemacht. Der Hauptmann von Kapernaum kommt an für seinen Knecht, der zu Hause liegt. Er hat ihn nicht auf den Wagen gepackt und gesagt, komm mit. Sondern der Hauptmann hatte sogar so großen Glauben, dass Jesus eine Fernheilung machen konnte. Das ist auch bei der kanaanitischen Frau so, in Matthäus 15. Die hat auch so einen großen Glauben bewiesen, dass Jesus eine Fernheilung gemacht hat. Am Ende des Kapitels 8 heißt es, dass alle möglichen Kranken und Schwachen zu Jesus kamen und er sie alle gesund machte. Und damit ist erfüllt worden, was geschrieben steht. Und dann wird Jesaja 53 zitiert. Den Vers kennt ihr bestimmt. Er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Oder in der Luther-Version heißt es dann, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dieses Wort geheilt ist wieder das Wort Rapha, also wie bei ich bin der Herr, dein Arzt. An der Stelle ist ganz, ganz viel herumgeredet worden, dass das nur geistliche Gesundheit sein soll. Aber gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass es tatsächlich auch körperliche Gesundheit sein kann. Petrus zitiert diesen Vers übrigens auch nochmal später, 1. Petrus 2, 24, wo er dann auch sagt, Jesus hat unsere Sünden ans Kreuz getragen und sagt dann am Ende, durch dessen Wunden seid ihr heil geworden. Und auch da steckt dieses Wort drin, gesund. Ich habe das Wort im Griechischen jetzt nicht mehr im Kopf, aber es heißt, ihr seid gesund geworden dadurch. Und nicht einfach nur, ihr werdet dadurch gesund, ihr seid dadurch gesund geworden. Da kann man auch schon sagen, Moment mal, das sehe ich bei mir gerade nicht. Noch ein paar andere Sachen aus Jesu Leben. Ein Kapitel später, in Matthäus 9, kommen die vier Freunde an, die ihren gelähmten Freund dann aufs Dach tragen, ihn durchs Dach runterlassen. Und was sagt Jesus, als er den Glauben der Freunde sieht, nicht den Glauben des Gelähmten? Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und alle geistlichen Leute sagen, Moment mal, das kann er doch gar nicht. Das ist ein Gotteslästerer, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus hört, was diese Leute sich denken und geht darauf ein und sagt, was ist denn schwerer zu sagen? Oder leichter zu sagen, bin mir gerade nicht sicher, was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber sehen könnt, dass der Menschensohn auf Erden Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, guckt den Gelähmten an und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Eine ganz eindeutige Verbindung zur Sündenvergebung, die Jesus schon da aussprechen kann, weil er sie am Kreuz vollenden wird, weil er ganz klar weiß, er macht das. Weil die Sünden vergeben sind, kann dieser Mann aufstehen und ist geheilt. Und Jesus schickt später, eine andere Geschichte noch mittendrin, Jesus kommt gerade wieder, ist auf der anderen Seite des Sees gewesen, hat die Dämonen ausgetrieben in die Schweine hinein, kommt zurück und Jairus begegnet ihm, dass Jesus zu seiner Tochter gehen soll. Und mittendrin kommt diese Frau, die seit 12 Jahren Blutfluss hat, den von den Ärzten überhaupt nicht geholfen werden konnte. Markus sagt, es wurde sogar noch schlimmer. Können Ärzte halt leider auch machen, alles nur noch schlimmer machen. Und sie sagt sich, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anfasse, also nur die Zipfel an seinem Gewandsrock, hat auch noch eine geistliche Bedeutung. Sie beruft sich auf seine Gerechtigkeit, weil er das Gesetz komplett gehalten hat, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Dann werde ich gesund. Und sie windet sich durch die Menge, fasst es an, Jesus dreht sich um zu ihr und sagt zu ihr, also in Matthäus ist es wesentlich kürzer als bei Markus, und Jesus sagt zu ihr, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen, oder auch übersetzbar, dein Glaube hat dich gerettet. Also da ist das gleiche Wort, wie wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Ist genau an der Stelle, dein Glaube hat dich gerettet aus deiner Krankheit. Dann in Kapitel 10 sagt Jesus zu seinen Jüngern in Vers 7, wenn ich es gerade richtig sehe, durch die Dunkelheit hier. Er sagt zu seinen Jüngern, sie sollen losziehen, in allen Städten predigen und so weiter. Und dann sagt er ihnen zum Beispiel auch, heilt die Kranken. Jesus gibt seinen Jüngern schon vor Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten die Vollmacht, dass sie Kranke heilen können. Und das tun sie dann auch und kommen dann wieder. Also das ist dann in Lukas 10 so herrlich beschrieben. Dass Jesus ihnen dann sagt, okay, also schön, dass ihr das alles habt. Freut euch noch mehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Holt sie so ein bisschen wieder zurück auf die Erde, indem er ihnen sagt, denkt an den Himmel. Auch an dem Punkt ist immer wieder zu sehen, Jesus ist zum Heilen da, wenn man so will. Und immer wenn jemand zu ihm kommt, der krank ist, wird er geheilt. Auf unterschiedlichste Weise. Aber nicht nur, dass jeder Mensch anders geheilt wird, es ist auch so, als Jesus später wiederkommt in die gleiche Gegend, wo Jairus wohnt und die Frau ihn am Rockzipfel gefasst hat, kommen die Leute an und fassen ihn auch dort an, weil sie wissen, es hat schon mal funktioniert, dann mache ich es auch. Also, dass Jesus nicht nur sagt, nee, ihr müsst euch was Eigenes überlegen, sondern er sagt, klar, funktioniert, machen wir so. Also bis zu den Punkten ist relativ logisch hoffentlich, Jesus hat nichts dagegen zu heilen, im Gegenteil. Gehen wir noch ins Neue Testament, also jetzt wirklich zur Zeit des Neuen Bundes. Habe ich auch ein paar Bibelstellen aus den Briefen zum Beispiel. 1. Korinther 11, da geht es Paulus um das Abendmahl. Und in den Versen 26 bis 30 beschreibt er, was beim Abendmahl auch noch passiert. Also davor gibt er die Einsetzungsworte und dann sagt er zum Beispiel, so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wem verkündigen wir das? Also uns selber? Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Und deswegen hat er für alles bezahlt, was die Sünde in meinem Leben angerichtet hat. Wir predigen es aber auch der unsichtbaren Welt. Wir sitzen bei Gott zu Tisch. Unser Teufel muss gucken, dass er uns nicht mehr anlangt, weil wir sagen, ich gehöre jetzt hierhin. Du kannst mir nichts mehr. du hast keine Macht mehr über mich. Weil ich mit Jesus am Tisch sitze, ist er jetzt verpflichtet, mich vor all deinen Angriffen zu schützen und mich aus all dem rauszuholen, wo du mich hineingerissen hast durch die Sünde. Einer der Gründe, warum mir Abendmahl auch so wichtig ist. Römer 6 beschreibt Paulus die Taufe. Auch da sagt er, dass unser altes Leben ersäuft worden ist, dass wir mit Jesus gekreuzigt worden sind. Also das alte Leben ist hinter uns. Oder wie wir es am Anfang hatten, der Pharao ist ersäuft worden mit seinen Soldaten und hat kein Recht mehr, die Israeliten anzutasten. Also auch dadurch, dass ich mir bewusst mache, ich bin getauft, weiß ich, der Teufel hat kein Recht, mir da anzukommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, da ist dieses Wort wieder wie retten drin, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wie wir gerade bei der Frau mit dem Blutfluss gemerkt haben, gerettet sein heißt nicht immer nur von der Sündenlast gerettet, sondern das kann auch Heilung bedeuten. Römer 8, Vers 11, etwas ganz anderes. Wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird der, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das spricht nicht nur von der Auferstehung. Das ist letztendlich schon auch noch gemeint, aber das Kapitel 8 im Römerbrief spricht vom Leben im Heiligen Geist. Vom Anfang bis zum Ende des ganzen Kapitels geht es darum, dass der Heilige Geist in uns wirkt und was er alles in uns tut. Und dann eben auch, dass er unsere sterblichen Leiber wieder lebendig macht. Eben auch komplett heil wieder. Apostelgeschichte 5, 15 und 19, Vers 12 heißt es einmal von Petrus, einmal von Paulus, dass sie schon durch Vorbeilaufen geheilt haben. Bei Petrus, die Leute, sie haben sich versucht, in seinen Schatten zu legen, um geheilt zu werden. Also aus unserer Sicht total abergläubisch, aber es scheint funktioniert zu haben. Und bei Paulus, man hat seine Schweißtücher genommen und auf die Leute gelegt und sie wurden gesund. Also Gott nutzt sogar so bescheuerte Gegenstände unter den Schatten. Und das funktioniert. Ganz berühmte Stelle Jakobus 5, wo es dann heißt, wenn jemand krank ist, so soll er die Ältesten der Gemeinde rufen. Übrigens auch nochmal interessant, es heißt, er soll sie rufen. Die Ältesten sollen nicht einfach nur erscheinen. Also so ein bisschen aktiv werden muss der schon. Also wahrscheinlich, wenn er krank ist, dann darf jemand anders auch rufen für ihn, aber soll ihn mit Öl salben und mitunter. Manchmal kann da auch noch ein Sündenbekenntnis mit zusammenhängen, aber auf alle Fälle, das soll helfen. Gott hat es extra nochmal in die Gemeinde reingepackt durch Jakobus und gesagt, okay, wenn jemand krank ist unter euch, dann macht's so, zum Beispiel. Oder, nochmal simpler, kurz vor Jesu Himmelfahrt sagt er seinen Jüngern, dies sind die Zeichen derer, die glauben. Und dann zählt er alles Mögliche auf, zum Beispiel auch Zungenrede und dass sie giftige Schlangen aufheben werden. Und sie werden Menschen die Hände auflegen und es wird besser um sie stehen. Also es wird besser mit ihnen werden. Da steht nicht einfach bloß die Leute, die predigen, da steht die glauben. Denen werden diese Zeichen folgen. Es steht nicht einfach nur, das sind die Gemeindeleiter, sondern die glauben. Also damit sind tatsächlich alle gemeint. Das hat Jesus hineingegeben. Also, jetzt gibt es natürlich zwei ganz große Fragen. Warum passiert es denn nicht bei allen? Kommen die Gemeindeältesten irgendwo hin, beten für jemanden und irgendwie springt die Person nicht sofort aus dem Bett. Super, haben wir versagt oder was auch immer. Warum macht es Gott nicht immer sofort oder was auch immer? Es ist ganz vielschichtig, wie es sein kann. Eine Sache ist zum Beispiel, Gott möchte unseren Glauben damit auf die Probe stellen. Glaube ich, dass er es macht, beziehungsweise dass sein Wort gilt, auch wenn ich nicht sofort ein Resultat sehe? Sondern dass ich sage, jetzt habe ich dieser Person die Hand aufgelegt, übrigens nur Hand auflegen heißt es schon und nicht noch beten, das darf man noch dazu machen, aber da hat sich einfach nur Hand, ich habe der Person die Hand aufgelegt und Gottes Wort sagt es. Und jetzt wird es um sie besser stehen. Jetzt wird es besser werden. Dass ich dieses Vertrauen einfach habe, auch wenn ich gerade nichts sehe. Denn wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Das ist auch Römer 8. Bin mir gerade nicht ganz sicher, welcher Vers. Irgendwo ab Vers 18. Oder es wird nochmal mehr anders geprüft, nämlich wie lange halte ich aus? Das ist ja manchmal so ein Aushalten. Glaube ist Langstreckengehorsam. Bin ich bereit, das auch wieder zu machen? Oder muss ich selber gucken? Reicht es einmal? Muss es mehrfach sein? Das Interessante ist, beim Salben mit Öl durch die Gemeindeältesten heißt es einfach bloß, es reicht einmal. Also, wenn man sich die griechischen Vokabeln genau anguckt. Beim Handauflegen kann man durchaus sehen, das muss mehrfach sein. An der Stelle gilt Jakobus 1, Vers 5, wen an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt, und es wird ihm gegeben werden, er bitte aber ohne Zweifeln. Also, dass ich sage, okay, was ist hier dran? Der Mensch ist jetzt nicht sofort geheilt worden, was ist jetzt zu tun? Steckt da vielleicht auch was Dämonisches dahinter? In Lukas 13 kommt Jesus in die Synagoge und trifft eine Frau, die einen ganz krummen Rücken hat. Also weiß ich nicht, wie krumm, vielleicht sogar den Kopf zwischen den Beinen. Und Jesus richtet sie auf. Der Synagogenvorsteher sagt erstmal, Moment mal, das kann man doch nicht am Sabbat machen. Und Jesus sagt dann, dass der Satan diese Tochter Abrahams niedergebeugt hat. Und deswegen konnte er sie wieder aufrichten. Also manchmal steckt auch was Dämonisches dahinter. Warum? Weiß man nicht unbedingt. Also oft lassen wir die Dämonen in unser Leben rein mit ihrem Einfluss, dadurch, dass wir sündigen. Darum ist das Abendmahl so wichtig und auch die Taufe, dass wir uns da bewusst sind, was hat Jesus schon für uns getan. Manchmal ist es auch, dass wir direkt ein Wunder erwarten. Das ist jetzt nämlich dieses Gott heilt natürlich, übernatürlich und wunderbar. Das Übernatürliche muss nicht unbedingt immer ein Wunder sein. Das Übernatürliche kann sein, König Hiskia bekommt das Wort von Jesaja, du wirst nicht sterben. Er darf auch dieses Zeichen sehen, dass die auf der Sonnenuhr die Strahlen zurückgehen. Das ist 2. Könige 20, wenn ich mich gerade nicht irre. Doch, ja, 20. Und es dauert ein paar Tage, bis er wieder komplett fit ist. Der springt nicht sofort aus dem Bett. Aber statt dass er stirbt, wird er eben wieder gesund. Und manchmal kann man dann sehen, okay, wir haben für die Person gebetet, geht es denn besser nach einer gewissen Zeit? Und wenn man dann sieht, ja, es geht besser, dann kann es entweder sein, dass Gott bewirkt hat, dass die Medikamente endlich anschlagen oder dass Gott gesagt hat, nee, ich brauche überhaupt keine Medikamente dafür. Aber wenn man sich anguckt, okay, so war es zu dem Zeitpunkt, als wir gebetet haben, und eine Zeit später, ist tatsächlich besser. Und vielleicht muss man dann nochmal hin und sagen, okay, jetzt beten wir nochmal drüber, damit es noch wieder besser wird. Manchmal kann ein Wunder auch tatsächlich sein, dass Gott ein abgehacktes Bein wieder ansetzt. Das ist definitiv ein Wunder, weil da kann nichts so plötzlich im Nachhinein kommen. Also, aber es gibt so Sachen, wo es plötzlich passiert. Es gibt Wunder, bei denen es plötzlich passiert, wie das Bartimäus sehen kann. Wo vorher nichts war, ist plötzlich wieder alles da. Es gibt Wunder, wo Jesus den Aussätzigen in Lukas 16 sagt, geht und zeigt euch den Priester. Und die gehen los, sind noch krank. Und auf dem Weg dahin werden sie geheilt. Also warum sieht man es nicht? Aus diesen verschiedenen Gründen. Und manchmal ist es auch einfach nur, bei irgendjemandem stimmt es mit dem Glauben nicht. Das ist jetzt blöd mit diesem, von wegen, du glaubst nicht richtig, das ist viel missbraucht worden. Das Blöde ist, das habe ich in den letzten Monaten erstmal richtig begreifen müssen, Glauben ist nicht nur, dass wir es hier oben für wahr halten, sondern dass es hier unten ins Herz rutscht. Und das kann ich nur dadurch bewirken, dass ich mir Gottes Wort immer wieder durchkaue. Und dann irgendwann macht's Klick. Und dieser Vers, den ich vorher schon auswendig konnte, der bewirkt plötzlich was ganz anderes in meinem Leben und ich kann vorausgehen. Und plötzlich passieren Zeichen und Wunder. Ob es eben beim Thema Heilung ist oder bei was anderem. Einen Punkt, den habe ich gerade übersprungen, den habe ich jetzt gerade erst wieder. Auch nochmal zum Thema, ob Gott die Heilung eigentlich will oder nicht, auch heute. Naja, wir haben seine anderen Erlösungsnamen. Und wir können jetzt schwer bestreiten, dass Gott nicht für uns kämpft in den geistlichen Kämpfen. Wir können schwer sagen, dass Gott nicht versorgt. Wir können schwer sagen, dass Gott nicht unser Friede ist. Vor allem, weil es von Jesus heißt, er ist unser Friede. Epheser 2,14. Er ist definitiv unsere Gerechtigkeit. Er ist definitiv bei uns, Immanuel. Warum sollen wir dann nicht auch sagen, ja, er ist Gott, der uns heilt? So, nur noch der letzte Absatz. Was ist mit Paulus und seinem Pfahl im Fleisch? 2. Korinther, Kapitel 12, beschreibt Paulus, dass er ein super Erlebnis hatte. Also er schreibt von sich in der dritten Person, aber man merkt, dass es Paulus sein soll. Er ist in den dritten Himmel entrückt worden. Und hat dort unaussprechliche Dinge gesehen und sagt dann, damit ich mich da nicht überhebe, das ist jetzt Vers 7, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, ein Engel des Satan, der mich durch seine Schläge peinigen soll. Im nächsten Vers, ich habe schon dreimal zum Herrn gebeten, dass er ihn mir wegnimmt. Und dann Vers 9, aber er sagte zu mir, meine Gnade genügt dir. Oder Luther, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich weiß nicht genau, wann es aufgekommen ist, aber irgendwann wurde es zur Tradition zu sagen, Paulus war also krank. Eine Theorie ist, dass er ein Augenleiden hatte. Da will ich jetzt gar nicht so viel groß drauf eingehen. Ich will den Pfahl im Fleisch oder den Dorn im Fleisch noch mal mehr rannehmen. Wenn man nämlich dieses Wort, das im Griechischen steht, dann im Alten Testament in der griechischen Übersetzung nachprüft, stellt man fest, zum Beispiel 4. Mose 33, Vers 55, da redet Gott davon, wenn ihr die Kanaaniter nicht raustreibt, dann werden sie euch wie ein Pfahl in eurer Seite sein. Da redet Gott von konkreten Personen, die wie ein Pfahl sind, die euch als Pfahl dienen, der bei euch drin steckt und ihr euch nicht auch nicht bewegen könnt. In Hesekiel 28, 24 heißt es von den feindlichen Nachbarn, dass sie euch wie Dornen sind in eurem Fleisch. Auch da ist nichts von irgendwelchen Krankheiten gemeint, sondern da sind Menschen gemeint. Und jetzt ist tatsächlich dann die Möglichkeit, vielleicht war es auch einfach entweder dämonischer Einfluss, oder es war ein Störenfried, der Paulus immer hinterhergelaufen ist. Manche Pastoren haben das schon miterleben müssen, dass es Leute gibt, die ihnen überall hin nachreisen. Und die dann in den Gottesdienst mit reinkommen und plötzlich springen sie auf und fangen an rumzuschreien, sobald das Wort Gottes verkündigt werden soll. Dass es tatsächlich das sein soll. Klar, Paulus hat zum Beispiel gesagt, das habe ich leider vergessen nachzugucken. Er lässt einen zurück krank in Milet. Das hat aber auch nicht unbedingt damit zu tun, dass Paulus jetzt an dieser Stelle kein Wunder vollbracht hätte, sondern dass er gesagt hat, gut, ich habe für ihn gebetet, den Rest macht Gott. Auch bei Epaphras, das ist im Philipperbrief, in Kapitel 2, beschreibt Paulus, er war todkrank. Aber er ist wieder gesund geworden. Da steht nun nicht konkret, dass Paulus ihm die Hände aufgelegt hat und er sofort wieder rausgesprungen ist. Aber man kann schon irgendwie merken, ja, es scheint doch drin zu stecken. Und vor allem, wenn Paulus beim Abendmahl schreibt, ich glaube, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, wer unter euch, Moment, so, Wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Also der das nicht wertachtet, was Jesus getan hat. Der nicht dieses Brot wertachtet, dass er sagt, das ist Jesu Leib für mich gegeben, für mich eigentlich sogar zerbrochen. Und der beim Wein nicht sagt, das ist Jesu Blut, das er für mich vergossen hat, damit ich gerettet werde. Also wer das nicht macht, und dann heißt es, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Paulus sagt, weil ihr euch nicht richtig um das Abendmahl kümmert, habt ihr Kranke bei euch. Also dass tatsächlich das Abendmahl auch dafür da ist, um uns gesund zu machen. Und wenn Paulus das den Korinthern schreibt, hätten die anderen Leute sagen können, ja Moment mal, du bist ja selber krank. Also warum ist das Ganze aufgekommen, dass Paulus wohl krank war? Vielleicht, weil es schon im ersten Jahrhundert eine Irrlehre gab, die sogenannte Gnosis, die gesagt hat, der Mensch lebt in so einer Zwei-Natur, es gibt zwei Schöpfer, es gibt einen guten Schöpfer, der hat die geistliche Welt geschaffen und einen schlechten Schöpfer, der hat die materielle Welt geschaffen. Und das ganze Materielle ist nichts wert, nur das Geistliche ist wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass die Leute gerettet werden. Stimmt ja auch. Aber es ist nicht mehr wichtig, dass sie gesund werden. Das ist gar nicht unbedingt mit drin gewesen bei denen, die haben eher gesagt, deswegen kann ich essen, trinken, kann ich zu den Huren gehen und was auch immer. Weil mein Leib ja nichts Besonderes ist, aber Paulus sagt ja, euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und er sagt, wenn das doch alles stimmt, dass wir eine Einheit sind aus Leib, Seele und Geist, warum soll Gott uns dann nicht auch in allem gesund machen? Aber diese Philosophieströmung, die Gnosis, die hat halt gesagt, nee, Leib kann man vergessen, brauchen wir nicht, darum soll man gar nicht beten und so weiter. Nur das Geistliche. Vielleicht liegt es daran, dass wir gar nicht mehr uns bewusst machen, dass Gott uns ja in allen Bereichen versorgen will. Dass durch den Sündenfall alles Schlechte in die Welt gekommen ist. Und zum Schlechten gehört auch die Krankheit. Dass aber das Kreuz Jesu alles wieder rückgängig macht, alles wieder erlöst, zurückbringt, was am Baum der Erkenntnis verloren gegangen ist. Und dazu gehört eben auch, dass die Gesundheit wiederkehren darf. Wir bemerken es in unserem Leben immer wieder, dass es nicht so funktioniert. Das liegt vielleicht auch wirklich daran, dass wir das nicht mehr so ergriffen haben. Die Gemeinschaftsbewegung ist tatsächlich auch mit dem Ganzen vorangegangen und haben gesagt, okay, wir wollen es wieder versuchen mit dem Gebet für die Kranken. Und sie haben es gemacht und es hat funktioniert. Hat dann Probleme gegeben und so weiter, ist dann irgendwann wieder eingeschlafen. Aber warum nicht? Warum nehmen wir nicht Gott bei seinem Wort und sagen, okay, so hast du es gesagt, so machen wir es und wir vertrauen darauf, dass du es auf deine richtige Weise machst. Und wenn wir nichts sehen, dann gucken wir, was jetzt das Problem ist. Liegt es bei uns, also beim Kranken, liegt es bei uns Betern oder wo auch immer. Oder halt dämonische Einflüsse, was auch immer es ist. Aber warum nicht da auch mutig vorangehen? Denn alles diese Sachen gelten. Ich bin der Herr, der dich gesund macht. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist in diese Welt. Und ich bitte dich, dass du dieses Wort in unser Herz hineinsinken lässt. Dass wir auch an diesem Punkt bemerken, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Dass wir nicht nur gerettet sind von der Sünde, sondern auch von dem ganzen Zeugs, was mit der Sünde in unser Leben hineingekommen ist. Auch von der Krankheit. Dass du uns das wieder ganz neu bewusst machst. Dass wir das neu erleben dürfen, dass wir darauf pochen dürfen. Weil du unsere Gerechtigkeit bist, weil du unser Friede bist, weil du da bist und die Wunder für uns tust, weil du uns versorgst. Und weil du auch die geistlichen Kämpfe für uns kämpfst. Weil du unser Hirte bist, eben auch unser Arzt. Wir wollen dich beim Wort nehmen, wir wollen deinen Namen ernst nehmen. Und wir wollen es in unserem Leben umsetzen, ganz konkret. Hilf du uns dabei, schenk du uns diesen Glaubensmut, damit wir deinem Namen die Ehre geben. Amen.